Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Schönen guten Abend.
Wie und wann haben Sie denn Ihre Begeisterung zur deutschen Sprache entdeckt?
Also wie ich sprechen konnte, weil ich festgestellt habe, dass ich mich mithilfe der Sprache verständigen kann, dass ich mithilfe der Sprache Wünsche äußern kann, dass man mir Dinge bringt, nach denen ich verlangt habe, mit Nachdruck. Das hat also prima funktioniert. Also das Wunder der Sprache, die einem Türen öffnet, habe ich schon sehr früh entdeckt. Und ich habe auch schon sehr früh angefangen, Geschichten zu verfassen, so wie ich nämlich schreiben konnte. Und diese ersten Geschichten, die gibt es auch alle noch und ich blätter sie auch gerne nochmal durch von Zeit zu Zeit und amüsiere mich dann über die zum Teil recht kruden Rechtschreibfehler, die ich damals natürlich in der zweiten, dritten Klasse noch gemacht habe.
Was waren das für Geschichten?
Das waren Abenteuergeschichten. Ich hatte ja immer eine blühende Fantasie und habe also schon sehr früh Menschen in waghalsige Geschichten geschickt, sie Abenteuer erleben lassen, rund um den Globus. Also das spielte in Ägypten, obwohl ich von Ägypten weiter gar keine Ahnung hatte, aber dass da die Pyramiden standen, das wusste ich. Und natürlich wurde dann das Entführungsopfer in einer Pyramide versteckt. Das gehörte natürlich dazu. Oder es gab eine Geschichte, die spielte in Paris und da ließ sich die beiden Hauptfiguren die Champs-Élysées entlang spazieren und hatte aber keine Ahnung, wie man das schrieb. Also das in meinem Heft sah das dann S-C-H-O-N-G, Champs-Élysées. Ese und dann L-I-E-S-E, Champs-Élysées. So hatte ich das dann geschrieben.
So schreiben es ja manche Erwachsene heute noch.
So schreiben es manche noch heute, ja.
Waren Sie denn ein guter Schüler auch in Deutsch oder hat sich das dahin nicht übertragen?
Ja, gerade in Deutsch war ich ein guter Schüler. In anderen Fächern, wenn Sie mich jetzt nach Mathe oder Physik gefragt hätten, wäre ich ein wenig in Verlegenheit geraten. Aber in Deutsch, da kann ich also wirklich reinen Gewissens behaupten, hatte ich von der ersten bis zur letzten Klasse immer eine Eins.
Dann wäre ja vielleicht der klassische Weg eigentlich gewesen, vielleicht Lehramt zu studieren, was
das
wir auch gemacht
richtig.
Haben.
Das ist richtig. Das wäre absolut der klassische Weg gewesen, zumal mein Vater Lehrer war, meine Schwester Lehrerin geworden ist. Viele Freunde meiner Eltern Lehrer waren, alle meine Lehrer Lehrer waren. Das heißt, ich hatte gar keine anderen Vorbilder. Und so wollte ich dann tatsächlich Lehrer werden, habe die ersten 4 Jahre auch auf Lehramt studiert, bis ich dann mit dem Verlagswesen in Berührung kam und festgestellt habe, dass man mit der Sprache noch andere Berufe bedienen kann, nämlich das Schreiben im Journalismus, im Verlagswesen, in den Medien, Fernsehen, Hörfunk. Das sind ja alles spannende Berufe.
Genau, denn angefangen hat ja alles mit Spiegel Online, wo Sie aber gar nicht in der Redaktion direkt gearbeitet haben, sondern mit Bildern.
Ja, ich war, mein erster Job beim Spiegel Verlag war im Bildarchiv, das stimmt. Das war, bevor ich in die Online-Redaktion des Spiegels wechselte. Da war ich im Fotoarchiv des ganz normalen Spiegel Verlages und durfte also all diese, ja, zum Teil wirklich sehr schönen, sehr eindringlichen Fotografien, mit denen der Spiegel immer gearbeitet hat, die ganzen Schwarz-Weiß-Bilder vom Zweiten Weltkrieg und aus der DDR-Geschichte, mit denen heute zum Teil Ausstellungen bestückt werden, weil sie so spektakulär sind, die durfte ich beschriften, verwalten, wegsortieren und zum Teil auch verifizieren.
Und also, haben sich da beworben mit dem Satz, ich liebe Ordnung?
Woher wissen Sie das? Ja, genau.
Wie kommt man denn auf so eine Idee?
Wenn man in einem Archiv arbeiten will, dann empfiehlt es sich schon, ordnungsliebend zu sein. Sonst ist man da grundsätzlich am falschen Platz. Und das Kreative, das Erfinderische in mir, das Schreiben wollen, auch das Darstellen, ist die eine Seite. Aber die Ordnung ist die andere Seite. Und ich glaube auch, die eine könnte ohne die andere gar nicht so gut funktionieren.
Und plötzlich bekam sie eine Kolumne.
Ich kam also in die Online-Redaktion und war da aber auch noch nicht gleich der Star-Redakteur vom Dienst, sondern...
Das wäre ja auch noch schön.
Ja, eben. Ich hatte ja auch bis dahin noch keine Zeile publiziert. Also es wusste keiner, dass ich schreiben konnte oder kann. Und so habe ich dann erstmal die Texte meiner Kollegen korrigiert. Ich war dort also Schlussredakteur, wie sich das nennt. Der Spiegel und auch die Online-Redaktion des Spiegels leisteten sich eben immer den Luxus, wie das eigentlich damals in den 60er, 70er, 80er Jahren noch überall der Fall war, eine Schlussredaktion zu haben. Das heißt, dass alles, was gedruckt, was veröffentlicht wurde, vorher noch einmal Korrektur gelesen wurde.
Ihre Kolumne hieß Zwiebelfisch und dieser Begriff hat ja auch eine ganz besondere Bedeutung.
Der Zwiebelfisch ist ein Ausdruck aus der Setzersprache. Die Setzer und die Drucker, die hatten ja immer eine sehr lebendige und blumenreiche, bilderreiche Sprache. Und da gab es eben sowas wie den Schusterjungen, das Hurenkind, den Fliegenkopf und auch eben den Zwiebelfisch. Das ist ein Buchstabe aus einer anderen Typografie. Das kam ja beim Zurücksortieren der Buchstaben, damals als man noch mit Bleisatz arbeitete, gelegentlich vor, dass man ein A, das in Times war, in einen A-Helvetica-Kasten zurücksortierte. Nicht? Es war zwar ein A, aber man erkannte nicht genau, welche Type, und dann schon landete es im Falschen. Und wenn er da dann wiederum in einem Times-Text auftauchte, aber eben deutlich erkennbar irgendwie anders aussah, schief aussah, dann nannte man das einen Zwiebelfisch.
Wie ist das bei Ihnen im richtigen Leben, wenn Sie mit Menschen sprechen? Haben Sie da so dieses Oberlehrerhafte, vielleicht nicht nach außen, aber doch nach innen, dass Sie sagen, Mensch, jetzt hat er doch gerade wieder einen Fehler gemacht?
Das versuche ich natürlich zu vermeiden. Ich glaube, sonst hätte ich auch keine Freunde mehr. Und gerade im Gespräch mit Freunden und mit Menschen, die mir wichtig sind, mit meiner Familie, ist dann die Grammatik zweitrangig. Da geht es darum, sich gegenseitig seiner Zuneigung zu vergewissern, für den anderen da zu sein, zuzuhören, Verständnis zu haben, vielleicht auch den anderen oder anderen Rat zu erteilen, aber nicht unaufgefordert zu verbessern. Es kommt natürlich vor, dass ich um Rat gefragt werde, wenn es um sprachliche Zweifelsfälle geht, auch von meinen Verwandten und Freunden. Aber das und dann kläre ich eben auf und sage, ich würde es so machen oder der Duden empfiehlt das und das. Aber das eigentlich nicht in einem oberlehrerhaften Ton.
Sie haben eine Wortpatenschaft übernommen. Ich wusste gar nicht, dass das gibt.
Das wusste ich davor auch nicht, bis man mich das gefragt hat. Das ist eine sehr schöne Initiative, die eben bestimmte Wörter unter Schutz zu stellen versucht. Also letztlich eigentlich nur einen Fokus überhaupt auf die deutsche Sprache richten will und auf das Besondere dieser Sprache. Und man sollte also die Patenschaft für ein Wort übernehmen, das als bedroht anzusehen ist, weil es eben in Vergessenheit gerät oder was auch immer. Ulrich Wickert hat die Patenschaft für das Wort Freiheit übernommen, obwohl es natürlich nicht das Wort Freiheit ist, meiner Meinung nach, das bedroht ist. Vielleicht ist in dem einen oder anderen Land die Freiheit bedroht. Das steht außer Frage, aber das Wort Freiheit im deutschen Wortschatz ist nicht bedroht. Iris Berben hat die Wortpatenschaft für das Wort Silberhochzeit übernommen. Und das finde ich auch ganz amüsant, denn da kann man tatsächlich sagen, dass das Wort an sich bedroht ist, weil mit der Silberhochzeit, die immer seltener wird, da die Ehen eine immer kürzere Halbzeitwert haben, Dauer haben, gerät natürlich auch das Wort dann in Vergessenheit und daran zu erinnern, kann nicht schaden. Und ich habe die Patenschaft für das Wort einander übernommen. Einander. Da sagen jetzt vielleicht viele, was ist daran das Besondere, aber es ist tatsächlich ein Wort, das relativ selten gebraucht wird, jedenfalls in der Umgangssprache. Und meistens sagen wir ja sich. Also zwei Menschen lieben sich, in Wahrheit aber lieben sie einander. Denn sich hat
oder
immer etwas...
Oder sowohl als auch.
Genau, ja, kann ja auch sein. Sich hat immer etwas Rückbezügliches auf die Quelle zurück. Nicht? Also wenn jemand sich liebt, dann ist ganz deutlich klar, das ist ein... ja. Da geht es um die Selbstverliebtheit und einander differenziert da immer noch. Da kommt das wechselseitiger stärker zum Ausdruck. Und ich hatte ein schönes Beispiel aus dem Wahlkampf, damals, wann war denn das, 2002 oder so, als Stoiber gegen Gerhard Schröder antrat und ein Redakteur feststellte, beide Kandidaten erklärten sich für unfähig, das Land zu regieren. Da habe ich nur mit den Achseln gezuckt und sagte, also wenn jeder von sich selbst annimmt, er sei nicht in Lage, dieses Land zu regieren, warum treten die überhaupt an? Dieses Missverständnis hätte man vermeiden können, wenn der Sprecher gesagt hätte, beide Kandidaten hielten einander für unfähig, das Land zu regieren.
Ist Ihnen dieses Wort sofort eingefallen, als Sie gefragt wurden? Oder mussten Sie einen Moment nachdenken?
Wahrscheinlich musste ich ein Weilchen nachdenken. Aber ich hatte es schon einige Zeit auf meiner Liste, dieses Wort mal in den Vordergrund zu stellen. Ja.
Und was bedeutet jetzt Wortpatenschaft? Was machen Sie mit diesem Wort, dass Sie es immer wieder erwähnen?
Ja, genau. Es immer wieder ins Bewusstsein zurückzurufen. So wie jetzt hier im Rahmen einer Radiosendung.
Habseligkeit, habe ich gelesen, ist auch so ein Lieblingswort von uns Deutschen.
Ja, es ist dann im Rahmen, also eine weitere Aktion neben dieser Wortpatenschaft war ja auch das beliebteste Wort der Deutschen. Und da sind viele schöne Wörter ausgelobt worden. Und Habseligkeiten hat, glaube ich, dann gewonnen. Solche schönen Wörter, die vieles enthalten. Nämlich den Besitz und noch etwas einen anderen Aspekt, nämlich die Seligkeit. Also da kann man ja schon gleich ins Philosophieren geraten.
Absolut, das ist ein tolles Wort, finde ich.
Habseligkeiten bezeichnen ja eigentlich eher wenige Dinge. Nicht? Wenn man von er räumte seine Habseligkeiten zusammen sagt, dann heißt das ja nicht, dass da ein riesen Lastwagen vorfuhr und erstmal unendlich großer Hausrat eingeladen wurde, sondern das sind eher so die paar sieben Sachen, die man hat. Nicht? Und dennoch eben steckt da ein Stück Seligkeit drin und das ist doch etwas sehr, sehr Schönes.
Ist es überhaupt spannend, so alte deutsche Wörter zu analysieren, woher die überhaupt kommen? Zum Beispiel ja. Techtel, Mechtel kommt aus dem Italienischen.
Ja, genau. Das kommt von Teco Meco, also du mit mir und ich mit dir. Und das bezeichnete, also das haben die Österreicher, die Habsburger von den Italienern übernommen. Also eine Form des Zwiegesprächs. Mhm. Nur unter zwei Augen. Und weil daraus eben aus diesem Gespräch oft mehr wurde als nur ein Gespräch. Also eine Liebelei wurde dann eben das Tekomeko, das zum Techtelmechtel und letztlich zu einem ja, Verhältnis, wie man das vielleicht auch sagen würde.
Und Fisumatenten kommt eben nicht aus dem Französischen, wie ja oft immer behauptet wird, sondern sogar aus dem Lateinischen.
Ja, es ist ein schon im Mittelhochdeutschen anzutreffendes Wort und bezeichnet Verzierungen, also Zierrat in Dokumenten, also Schnörkelhaftes eigentlich. Und die Geschichte, dass es mit Visitez ma tente, also besuchen Sie mein Zelt, zusammenhängen soll, die wird eben gerne kolportiert, weil sie sich so gut erzählen lässt.
Was ja sowieso hier gerade in Berlin noch immer spannend ist, ist ja die Geschichte der Hugenotten, was die so alles in die deutsche Sprache gebracht haben.
Ja, die Kinkerlitzchen zum Beispiel. Die kommen aus Frankreich. Das ist nämlich die Quincaillerie gewesen. Das ist der Eisenwarenladen. Also da, wo man alles bekam. Schrauben, Muttern und kleine Geräte, alles Mögliche bekam man in der Quincaillerie. Und daraus machte der Berliner dann die Kinkerlitzchen.
Und genauso auch der große Onkel.
Der große Onkel, das müssen Sie mir erklären. Das
ja,
weiß ich noch
le
gar
grand
nicht.
Dong. Das ist der große Nagel.
Ach so, der
und
große
daraus
Nagel.
Haben die Berliner der große Onkel gemacht.
Ach ja.
Der große Onkel, also der große
Sehr naheliegend, finde ich auch schön. Mhm. Ja.
Und typisch Berlin ist auch Moabit.
Moabit, das könnte französisch sein. Ja. Moabit, also ich
genau,
wohne.
Genau, die haben also wirklich tatsächlich in dem Bereich, wo jetzt Moabit ist, gewohnt, die Franzosen. Und eigentlich sagt man ja Jabit. Und die haben dann aber, die Berliner, die eben kein Französisch konnten, haben dann Moabit. Und daraus wurde dieses Moabit. Und deswegen ist also typische Berliner Geschichte, was man
das
so
Das ist ja faszinierend, ja, schön.
Können Sie vielleicht aufnehmen, Ihr Programm, wenn Sie in Berlin auftreten. Vögel, habe ich gesehen, sind immer wieder negativ besetzt. Irgendwie nicht die Vögel als solche, sondern die Begriffe.
Die menschlichen Vögel, die menschlichen Vögel. Es gibt eine ganze Menge menschlicher Vögel in unserer Sprache und die sind allesamt ziemlich schräg. Ob das jetzt beim Ballett die Hupfdohle ist oder der Unglücksvogel, der Pechvogel, der Spaßvogel, die Rabeneltern,
Krähenfüße,
der Schmierfink, der Dreckspatz. Also es haftet ihnen immer etwas leicht Komisches oder eben Schräges bis hin auch sogar zum Kriminellen an. Es gibt einige Vögel, die eigentlich gar keine Vögel sind. Ein schönes Beispiel ist der Pleitegeier. Das war ein Begriff aus dem Jiddischen. Da war nämlich der Pleitegeier jemand, der pleite ging. Also bankrott machte. Mhm. Und weil aber viele Deutsche eben des Jiddischen nicht mächtig waren, verstanden sie aus dem Pleitegeier nicht den Geher, sondern eben den Geier raus. Und so kam es, dass dem gewöhnlichen Pleitier schließlich Krallen und Flügel wuchsen.
Seit 11 Jahren jetzt schon bringen Sie Ordnung in die deutsche Sprache. Wie würden Sie sich selbst bezeichnen? Was wäre so Ihre Berufsbezeichnung?
Ich bleibe bei dem, was ich ursprünglich gelernt und geworden bin, nämlich Journalist. Ich bezeichne mich als Journalisten und Autor natürlich, denn ich schreibe ja Bücher und Autor ist der normale Begriff oder neutrale Begriff für Verfasser. Schriftsteller ist dann schon die etwas gehobene Variante, das ist fast schon eine Ehrenbezeichnung. Also ich sage dann eher Autor.
Retter des Genitivs, so werden Sie auch von vielen bezeichnet. Warum,
ja, aber einige nennen mich auch dem Dativ sein Retter zum Beispiel. Das
oder
war einer
so.
Der ersten großen Zeitungsartikel damals in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mit dieser Überschrift, da war wohl offenbar die Botschaft nicht ganz angekommen.
Oder gerade, warum liegt Ihnen der Genitiv gerade so am Herzen?
Es ist etwas Besonderes, dass eine Sprache 4 Fälle hat, jedenfalls heute noch. Früher waren es sogar mal mehr und wir nutzen diese 4 Fälle ja gar nicht mehr vollständig, sondern ja, höchstens noch 3, wenn überhaupt, und auch das noch nicht mal überall. Der Unterschied zwischen Dativ und Akkusativ jedenfalls verschwimmt ja auch in vielen Regionen, mir oder mich. Das ist dann im Dialekt auch nicht mehr ganz klar zu trennen. Und der Genitiv ist auch tatsächlich kein wirklich lebensnotwendiger Fall, sondern eher vielleicht ein sprachlicher Luxus. Aber als Sprachästhet, der ich bin, gönne ich mir diesen Luxus und pflege diesen Fall, weil ich solche Formulierungen wie einer Sache habhaft werden oder sich eines Themas annehmen, das finde ich doch ganz elegant. Und deshalb kultiviere ich es und sage eben nicht, sich einem Thema annehmen, sondern sich eines Themas annehmen. Das hat seit Jahrhunderten so funktioniert. Warum sollte das jetzt einfach alles über den Haufen geworfen werden? Die alten Regeln gelten ja durchaus noch.
Mittlerweile werden ja Ihre Bücher sogar auch in Schulen eingesetzt. Macht Sie das ein bisschen stolz?
Ja, allerdings. Das ist eine große Auszeichnung für mich. Das Saarland war das erste Bundesland, das meine Bücher sogar zur Pflichtlektüre für im Fach Deutsch fürs Abitur erklärt hat. 2010 schloss sich Niedersachsen an und in vielen anderen Bundesländern auch werden also einzelne meiner Kolumnen im Unterricht behandelt. Es gibt aber natürlich auch Linguisten, die davor warnen. Nicht? Also irgendwo im Internet habe ich mal gelesen, also Bastian Sieg sei für den Unterricht nicht zu empfehlen.
Warum?
Weil ich eben in einigen Texten normative Positionen vertrete. Und es gibt ja die Linguistik spaltet sich eben in zwei Lager, mindestens. Es gibt die Normativen, die sagen, es gibt eben Regeln und diese Regeln sind so und so und Abweichungen von diesen Regeln sind als Fehler anzusehen. Und dann gibt es die rein Deskriptiven, die sagen, Sprache hat sich irgendwie immer entwickelt und wird sich immer entwickeln und wir können sie eigentlich nur beschreiben und dürfen sie nicht bewerten. Wir würden zwar gerne, aber wir dürfen nicht. Und zwischen diesen beiden Lagern herrscht eben ein uralter Streit.
Disput.
Disput, genau. Und ich stehe eigentlich in Wahrheit dazwischen. Denn ich bin nicht nur rein normativ. Ich bin auch genauso jemand, der sagt, das ist in Ordnung, dass sich die Sprache verändert und dass sie sich modernisiert zum Beispiel. Ich bin kein Feind von Anglizismen. Ich bin überall dort kritisch eingestellt, wo wir zu viele englische Wörter in unserer Sprache haben oder wo mit diesen englischen Wörtern irgendetwas anderes verschleiert werden soll. In der Werbung zum Beispiel. Wenn man gar nicht mehr versteht, um welches Produkt es eigentlich geht vor lauter englischen Wörtern, klingt dann alles nur noch toll und das muss ich haben. Oder wenn E-Mails vom Management mit englischen Wirtschaftsbegriffen durch und durchdrängt sind, sodass der einfache Mitarbeiter sie gar nicht mehr verstehen kann. Wahrscheinlich konnte auch der Chef sie eigentlich gar nicht verstehen, der das geschrieben hat.
Ähnlich wie beim Arztbesuch.
Ja, so eine Art Fachlatein hat es ja immer schon gegeben in allen möglichen Branchen. Und da ist es natürlich angebracht zu sagen, halt stopp, sag's doch auf Deutsch, wenn nicht, damit Klarheit herrscht. Aber grundsätzlich, also ich habe weder was gegen das Wort Handy, auch wenn es nicht mal wirklich ein englisches Wort ist, sondern eine Kunstschöpfung, noch habe ich was gegen Cornflakes oder Jeans oder andere Begriffe aus der Mode oder der Technik. Ich sage Computer, ich sage aber auch manchmal Rechner. Ich sage auch sogar zu meinem Laptop gelegentlich Klapprechner, weil ich das ganz originell finde. Es ist doch schön, wenn man die Wahl hat.
Absolut.
Nicht? Und diese Wahl sollte man sich nicht nehmen lassen, denn die macht den Reichtum aus.
Sie haben viele Bücher geschrieben. Wie und wo, zu welchem Zeitpunkt haben Sie denn festgestellt, dass auch die Bühne Ihr Terrain ist?
Das durfte ich ja schon als Schüler ausprobieren. Ich war ja Mitglied der Laienspielgruppe und habe auch schon als Schüler erste Stücke selbst geschrieben und mit Mitschülern inszeniert und vor Eltern und Lehrern zur Aufführung gebracht. Das war ein großes Vergnügen. Die Schauspielerei habe ich dann zwischenzeitlich aus den Augen verloren. Aber ich glaube, später kam mir dann diese Talente zugute. Nachdem mein erstes Buch erschienen war, hat mich mein Verlag natürlich auf Lesereisen geschickt. Und diese Lesungen wurden immer lebhafter, immer lebendiger von meiner Seite aus. Aber auch was die Reaktion des Publikums betraf. Und das brachte dann jemanden, der dann später mein Agent wurde, auf die Idee, mich auf die große Bühne zu schicken und das Ganze eben abendfüllend auszugestalten.
Wer kommt zu Ihnen ins Publikum?
Ja, es sind natürlich nicht die Menschen, die es nötig hätten. Das ist ja immer so, die bleiben weiterhin zu Hause und schauen RTL.
Oder zu mir. Auch andere vergleichbare Sender.
Ja. Ich hingegen spreche doch ein Publikum an, das eigentlich die Sachen schon ganz gut kennt und das sich aber durch mich bestätigt sieht, dass ich aber auch manchmal fordere, denn bei mir gibt's ja auch immer noch was hinzuzulernen. Es gibt in meinen Shows immer auch einen unterhaltsamen Quiz-Teil, wo ich also dem Publikum Fragen stelle, die nicht ganz ohne sind natürlich. Ich habe ja auch mal ein Buch geschrieben, das heißt, wie gut ist Ihr Deutsch? Das enthält 200 Fragen aus dem großen Fundus der deutschen Sprache, nicht nur jetzt zur Grammatik, sondern eben auch zur Rechtschreibung, zu Fremdwörtern, zu Sprichwörtern und Redewendungen. Und da ist man doch manchmal ganz schön gefordert und kommt auch schnell an seine Grenzen. Und ich kann beruhigend hinzufügen, dass all diese Fragen nicht umsonst drinstehen, sondern weil sie auch mich irgendwann mal ins Grübeln gebracht haben.
Füllen Sie sich wie zu Hause. Das ist Ihr neues Programm, Ihr aktuelles Programm. Was erwartet uns da?
Wie immer ein bunter Mix vieler Geschichten rund um die deutsche Sprache. Es geht um das längste deutsche Wort und auch um das kürzeste deutsche Wort. Es geht um die schrägen Vögel. Es geht um lauter wunderbare Fundstücke aus Supermärkten.
Zum Beispiel?
Von Speisekarten. Es geht, ja, was
also, täglich Omas frische Leber.
Zum Beispiel täglich Omas frische Leber. Es ist ja eigentlich was ganz Selbstverständliches, aber wenn man mal länger drüber nachdenkt, erscheint es einem doch schon etwas gruselig. Oder auch, dass wenn Sie auf ein sauberes Frühstück bestehen, dann gibt es also frisch beleckte Brötchen. Statt belegte, beleckt. Und das ist vielleicht auch eine schöne Berufsvision für Menschen, die nicht so richtig wissen wollen, wissen, was sie später mal machen sollen. Brötchenbelecker, das hat Zukunft. Da ist man jedenfalls immer gut versorgt. Oder es gibt Geschichten um politische Korrektness. Also ich erzähle die Geschichte von Pippi Langstrumpf. Da hat man ja inzwischen ein paar Wörter geändert. Nämlich Pippis Vater ist nicht mehr König auf einer Negerinsel. Pippi wird auch nicht mehr Negerprinzessin, sondern jetzt hat man das in Südsee geändert.
Ach, also tatsächlich?
Es geht um Eingeborene und um Südseeprinzessin. Das ist auch in Ordnung, denn das Wort Neger ist ja auch tatsächlich ein schwieriges Wort geworden von vielen wird es zu Recht auch als abwertend empfunden. Und deshalb sollte man es nicht mehr verwenden. Dem schließe ich mich auch grundsätzlich an. In anderen Fällen ist es eben noch schwieriger. Also beim Wort Zigeuner zum Beispiel haben wir eigentlich kein schlechtes Gewissen oder schlechtes Gefühl. Dennoch haben ja die Sinti und Roma im vergangenen Jahr einen Anlauf unternommen, um dafür zu, also und haben an alle Hersteller von Tütensuppen geschrieben, sie mögen doch ihre Zigeunersoße in etwas anderes umbenennen. Das gab also eine große Verwirrung bei all diesen Lebensmittelherstellern, denn die waren sich eigentlich gar keiner Schuld bewusst und gesagt, Zigeunersoße oder Zigeunerschnitzel, das ist doch genauso wie Jägersoße und das bezeichnet doch nur die Geschmacksrichtung, aber hat doch nichts mit, soll ja nichts Abwertendes über die Zigeuner zu tun haben. Aber nun ja, und jetzt ist die Frage, also in Hannover gab es dann auch eine Initiative von Gastwirten, die komplett das Zigeunerschnitzel von der Karte gestrichen haben. Ich weiß nicht, was sie stattdessen angeboten haben. Ein Sinti- und Roma-Schnitzel wird es aber kaum gewesen sein.
Spannende Themen, ein spannendes Programm. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Bastian Sick, danke, dass Sie da waren.
Es ist mir ein Vergnügen.